Nur ein Spot, dann startet der Podcast. Keine Sorge, ich will dir an dieser Stelle nichts andrehen, was du nicht brauchst. Vielmehr möchte ich dich auf etwas aufmerksam machen, was dir als treuem Verquatschhörer, als treuer Verquatschhörerin sehr gefallen wird. Denn es gibt einen neuen Podcast, den du nicht verpassen solltest. Nachhaltig nachgefragt ist der neue Podcast von den Bio-Hotels und wird von der Berliner Journalistin Julia Hackober moderiert. Im Podcast werden alle Themen rund um einen umweltfreundlichen Urlaub und die nachhaltige Hotellerie besprochen. Bisher live gegangen ist zum Beispiel eine Folge zum Thema Urlaub, Party, Klimaschutz. Wie passt das in Kitzbühel zusammen? Aber auch Mental Health Detox im Urlaub wurde schon besprochen. Ihr seht, die Palette an Themen ist bunt und ich lade euch herzlich ein, einmal rüber zu springen zu meiner Kollegin Julia Hackober und in den Podcast reinzuhören. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes und in der Beschreibung dieser Folge. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit Verquatscht.
Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Diesmal wird's sportlich, denn ich spreche mit Stefan Schulze-Hausmann über den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Sport. Stefan hat den gesamten Preis 2008 ins Leben gerufen und seit letztem Jahr wird er eben auch in der Kategorie Sport vergeben. Warum Stefan dieser Bereich besonders wichtig ist und wer in diesem Jahr auf den Preis hoffen darf, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo Stefan.
Hallo Marisa.
Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Sport ist ja noch relativ jung, würde ich sagen, vor allem im Vergleich zum gesamten Deutschen Nachhaltigkeitspreis, den es bereits seit 2008 gibt. Denn der Preis in der Kategorie Sport wird erst seit letztem Jahr vergeben. Wie kam es denn dazu, dass ihr diese neue Kategorie eingeführt habt?
Der Preis hat eine gewisse Geschichte. 2008, wie du sagst, ging es los mit Unternehmen. Wir sind dann ins Feld der Start-ups gegangen und zu den Kommunen ein paar Jahre später und haben uns dann gefragt, welches sind aktuelle Themen, in denen sich Nachhaltigkeit entscheidet, da draußen, und sind auf zwei Felder gekommen, in denen viel los ist, viel Diskussion, aber auch viel Strahlkraft, würde ich sagen. Und das sind Sport und Gesundheit. Mit Sport haben wir vor 3 Jahren im Grunde angefangen mit den ersten Vorbereitungen, mit der Partnersuche, die sich auch da ein bisschen gezogen hat. Wir haben gute Partner gefunden, Deutschen Olympischen Sportbund, das Bundesinnenministerium und andere. Und wir haben im letzten Jahr mit dem Preis begonnen, ganz erfolgreich. Und in diesem Jahr die zweite Runde. Und in diesem Jahr, deswegen habe ich Gesundheit erwähnt, gibt es die erste Runde Gesundheit. Aber wir reden über Sport.
Genau, ich finde, Sport kann auf jeden Fall ein großer Treiber für das ganze Thema Nachhaltigkeit sein. Das durfte ich auch hier im Podcast übrigens schon mal mitlernen und auch mitdiskutieren, denn ich habe schon mal eine Folge zum Thema Profifußball und Nachhaltigkeit und was die eigentlich da so tun und machen gemacht. Das verlinke ich auf jeden Fall mal in den Shownotes für alle, die es interessieren. Jetzt hast du schon gesagt, du findest, der Sport hat eine sehr, sehr gute Strahlkraft. Wie genau schätzt du die denn ein?
Also Sport wird gesehen, Sportstars sind berühmt und was sie tun, ist für ihre Fans und darüber hinaus auch für Journalisten etwas Wichtiges, etwas Berichtenswertes. Und Nachhaltigkeit im Sport, wer jetzt überlegt, Mensch, wo sind denn die Berührungspunkte eigentlich? Dann könnte man sagen, dass sich alle wichtigen Themen der Nachhaltigkeit im Sport widerspiegeln. Wenn wir an Umweltschutz denken, kommen wir sofort an die Frage oder zu der Frage der Sportplätze. Die gehen mit Grün um, die gehen mit Flächen um, da sind Gebäude, da gibt es Beleuchtung, da gibt es energieverzehrende Einrichtungen, da gibt es die ganze Mobilität. Wer zu Sportereignissen fährt, benutzt im Regelfall sein Auto oder irgendein Verkehrsmittel, was CO2 emittiert. Man sieht also schnell übrigens auch soziale Aspekte. Da ist der Sport eher auf der positiven Seite, wenn man an Integration denkt und an soziale Stärke. Da ist der Sport ziemlich gut. Und all das spiegelt sich auch im Spitzensport. Deswegen hat die DFL ja begonnen, das Thema Nachhaltigkeit auch in ihre Verträge aufzunehmen. Die Profiklubs müssen sich da ziemlich verbiegen. Das macht nicht viel Spaß. Das sind ja insbesondere schwierige, aber auch teure Geschichten, die da auf die Clubs zukommen, wobei sie es ja wahrscheinlich leisten können. Und hier sehen wir eben, dass die Strahlkraft durch die Bekanntheit der Akteure und durch das große Interesse an den Turnieren groß ist.
Und trotzdem geht der Preis ja nicht an den bekanntesten Fußballer des Jahres oder so, sondern ihr zeichnet ja Sportvereine, Sportveranstaltungen im Breiten wie im Profisport aus. Das heißt, wen wollt ihr damit eigentlich ehren?
Wir wenden uns an den gesamten Sport und das war auch ein Petitum des Deutschen Olympischen Sportbundes, DOSB, als wir mit den Verantwortlichen dort gesprochen haben. Die haben gesagt, Achtung, nicht nur Fußball in den Blick nehmen, sondern den Sport in seiner Breite. Da passiert natürlich wahnsinnig viel überall. Fußball ist einfach ein Hero-Sport, wenn man so will, aber es gibt natürlich zunehmend auch andere Sportarten, die bekannter werden. Andere verschwinden wieder so ein bisschen aus dem Fokus. Ich glaube, dass Tennis so ein bisschen im Abwind begriffen ist. Handball kommt nach oben, je nachdem auch, wo eben gerade deutsche Sportler und Teams besonders stark sind. Und deswegen haben wir uns erst einmal auf verschiedene Sportarten oder besser gesagt auf den Sport in seiner ganzen Breite. Zum Zweiten, Vereine sind in unserem Fokus im Bereich Amateure und Profis, aber eben auch Unternehmen und Medien, vielleicht sogar Kommunen, wenn sie Eigentümer von Sportanlagen sind. Also es können sich alle bewerben bei uns, die mit dem Sport im weitesten Sinne in Berührung kommen.
Und wie siehst du jetzt die Rolle des Deutschen Nachhaltigkeitspreises Sport, wenn es darum geht, diese Strahlkraft, sage ich mal, die der Sport irgendwie so in sich trägt und eben auch nach außen trägt, zu befeuern? Seht ihr euch da quasi als Multiplikatoren oder wollt ihr die anspornen? Seid ihr Motivator? In welcher Rolle seht ihr euch da selbst?
Das sind schöne Worte. Also Motivator zu sein, ist natürlich was Tolles. Was kann ein Preis? Wir wollen uns da auch nicht überschätzen. Das, was wir können, ist den Scheinwerfer richten auf gute Beispiele. Auf Beispiele für gelingende Transformation, für gelingenden Wandel, der ja nicht überall gelingt. Viele strengen sich auch gar nicht an. Natürlich gelingt dann auch nichts. Andere bemühen sich sehr stark. Und ein Preis kann zum einen die Eifrigen, die Guten, die Bestrebten, die Vorreiter an sich ziehen und kann dann die besten Beispiele heraussuchen, auf eine Bühne bringen, in einen Kongress bringen und ihnen Aufmerksamkeit geben. Das ist das eine. Man könnte das sowas nennen wie einen Best-Practice-Transfer. Das ist ein moderner Begriff dafür, dass man guckt, wie es die anderen machen und dann vielleicht nachmacht mit Glück und genauso gut oder besser macht. Das andere ist in der Tat so eine Inspirations- und Motivationswirkung. Das merken wir. Es gibt Unternehmen, die haben einfach Bock, diesen Preis zu gewinnen. Und die strengen sich an. Die strengen sich jedes Jahr ein bisschen mehr an, einfach um diesen Preis zu bekommen. Das freut uns natürlich. Und dann ist es das, was du gesagt hast, das ist eine Art von Motivation.
Ja, letztes Jahr wurde ja die Sportvereinigung Feuerbach e.V. in der Kategorie Sportvereine ausgezeichnet, habe ich gesehen. Und das fand ich total spannend, auch ja, einfach weil ich gar nicht wusste, dass das möglich ist in der Form. Die sind nämlich als erster Breitensportverein in Deutschland GWÖ zertifiziert, also Gemeinwohlökonomie zertifiziert gewesen. Ist das aus deiner Sicht ein gutes Beispiel für diese Strahlkraft auch?
Wir haben ganz viele gute Beispiele gesehen. Der Verein aus Feuerbach, der mir vorher ehrlich gesagt nicht bekannt war. Ich wusste, dass
Mir
es
auch nicht.
Feuerbach gibt, dass dort
Ich
Sport betrieben
nicht,
wird.
ich nicht.
Davon kann man ausgehen. Die machen was Schlaues. Die machen etwas in kleinem Rahmen, was man eben der Gemeinwohlökonomie zurechnen kann. Das ist ja eine Art des Umgangs mit Geld. Das ist ja ein im Grunde auf den Kopf stellen von Prinzipien, wie man Geld verdient, wie man es verteilt, wie man wirtschaftet. Eine neue Art von Ökonomie, die natürlich aus dem unternehmerischen Bereich kommt. Die im Sport wiederzusehen, hat uns auch gefreut und überrascht und war einen Preis wert und zeigt, dass es auf Größe nicht ankommt. Im Gegenteil, natürlich können einige Nachhaltigkeitsmechanismen leichter funktionieren, wenn die Einheit klein ist, die es umsetzt. Wir sehen das auch bei den Gewinnern beim Unternehmenspreis. Natürlich ist in einer Jury so ein kleiner, ganz grün durchdrungener Bäcker an der Ecke, bei dem eben alles mal so richtig grün läuft, sympathischer als, sag ich mal, eine Großbäckereienkette, die natürlich eine große Oberfläche hat, die auch einen großen Wirkhebel hat, aber bei der vielleicht nicht alles auf 100 ist. Ähnlich ist es im Sport.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Thema, an dem sich so ein bisschen, ehrlich gesagt, die Geister scheiden. Also da gibt es irgendwie so die einen, die sagen, naja, aber man kann doch niemanden, der noch nicht fertig ist, sozusagen irgendwie auszeichnen und der trägt dann den deutschen Nachhaltigkeitspreis. Also ich habe schon solche Diskussionen erlebt, wo es dann genau um dieses Thema ging. Kann man das überhaupt dann auszeichnen, wenn es nicht, ich sag mal, perfekt ist, in Anführungszeichen? Ich glaube, das ist auch viel so eine, ja, Philosophiefrage einfach an der Stelle. Oder wie siehst du das?
Das sind Diskussionen, die wir oft führen. Ich sage dir ein Beispiel. Wir haben im allerersten Jahr, ich muss mich kurz zurückerinnern, BASF ausgezeichnet. Das ist natürlich ein Unternehmen, das ist ein zweischneidiges Schwert. Jetzt kann man sagen, auf der einen Seite, die stellen so viele verschiedene Chemikalien her, dass darunter natürlich auch Substanzen sind, die dem Nachhaltigen nicht gefallen können, wie Pestizide und dergleichen. Ich weiß gar nicht, ob sie das heute noch tun, aber das sind ja Begriffe, die sofort fallen. Andererseits ist das ein Unternehmen, das seine zigtausenden Produkte überprüft hat, jedes einzelne auf seinen nachhaltigen Impact und das in jedem Fall versucht hat, Konsequenzen zu ziehen, so dass es gelingt, die Nutzer von Produkten in die Lage zu versetzen, ihrerseits so nachhaltig zu agieren, dass die gesamten Herstellungsprozesse der Chemikalien, wenn man so will, sich lohnen und dass das Saldo, dass das Ergebnis eben positiv ist. Gut für die Natur, gut für die Umwelt, gut für die Wirtschaft und gut für die Nachhaltigkeit. Das ist die Diskussion. Die Großen haben große Hebel, können ganz viel ausrichten, sind aber nicht so richtig grasgrün. Und die Kleinen können nicht so viel ausrichten, natürlich nicht, sind aber ganz wunderbare Beispiele, wie es zu 100% passieren kann. Irgendwo ist die Wahrheit.
Und wahrscheinlich befruchten dann auch die Kleinen so ein bisschen die Großen, und inspirieren sie vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Hast du sowas auch schon beobachten können?
Die jagen die ja regelrecht. Die Kleinen jagen die Großen mit guten Ideen, mit Vorreiteraktivitäten. Das hat interessante Konsequenzen. Zwei habe ich beobachtet. Die eine ist, dass die Großen plötzlich zusammenarbeiten. Die Großen schmieden Allianzen, Konkurrenten, die sich früher brutal gesagt mit dem Hintern nicht angeschaut haben, arbeiten zusammen, bilden Allianzen gegen den Rest der Welt, könnte man sagen. Ich würde nicht sagen gegen die Kleinen, aber sie tun sich zusammen, weil sie merken, dass sie gemeinsam stärker sind und dass die gemeinsame Stärke wichtiger ist als ihre Konkurrenz und ihr Kämpfen sozusagen um die eigenen Pfründe. Und das andere ist, dass die Großen gerne mit Startups zusammenarbeiten, mit kleinen, frechen, disruptiven, innovativen Buden. Die kommen mit tollen Ideen. Natürlich gehen die zu den Großen. Die wollen nicht immer gekauft werden. Manchmal wollen sie das auch. Man sagt das dann, es ist dann Merger. Oder sie werden geschluckt. Das ist ein bisschen brutaler. Vielleicht kooperieren sie aber auch nur und geben ihre Ideen gegen entsprechende Fees weiter. Also die Kleinen spielen eine ganz, ganz große Rolle.
Es gibt ja auch gerade so in dieser Nachhaltigkeitsbewegung immer irgendjemanden, der hat es zuerst gemacht. Also fängt man jetzt beim festen Shampoo an, geht über diese festen Putzmitteltabs, ne, die wir inzwischen alle kennen und die es von tausend Firmen gibt, genauso wie die festen Shampoos und was es da noch alles gibt. Und jetzt im Endeffekt geht man in den Drogeriemarkt und kann zwischen 20 Anbietern gefühlt wählen. Ne? Das heißt, da ist schon so eine, ich sag mal, so eine Kettenreaktion eigentlich zu beobachten. Und das ist ja eigentlich auch cool.
Das ist eine
Sofern die Kleinen, die sich's ausgedacht haben, sich dann noch trotzdem noch halten können. Weil
absolut.
das ist fies.
Das
Wenn
ist
die die
genau.
Idee hatten und sie können sich nicht halten, das finde ich dann irgendwie fies. Das ist nicht richtig so. Aber ja, wenn das Angebot breiter wird, ist ja gut.
Ja, da greifen die Gesetze des Marktes. Also
Ja.
wer früh und schnell und gut ist, muss eben auch dann B sagen und gucken, dass seine Idee im Markt bleibt, stärker wird und muss dann eben schlau agieren. Das ist dann eben wieder die Marktwirtschaft. Aber oft gelingt das ja. Oft kommen ja Kleine mit solchen disruptiven Ideen und werden im Laufe der Zeit riesengroß. Denke man an Frosch zum Beispiel, ist ja die Marke aus Mainz, Werner und Merz, Traditionsunternehmen, das dann einen Markt erkannt hat und jetzt eines der führenden Unternehmen eben ist, was Waschmittel betrifft, die ökologisch sinnvoll sind.
Total. Ich habe noch sehr viele Erinnerungen. Ich komme aus Wiesbaden, wie wir mit dem Zug nach Mainz zu meiner Tante gefahren sind, immer an diesem Riesen, an dieser Froschfabrik vorbei. Damals wusste ich natürlich überhaupt nicht, was das bedeutet, aber ich fand den Frosch immer ziemlich cool und habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich ihn gesehen habe.
Das ist die Stelle, wo es auch immer so ein bisschen müffelt auf der Brücke. Ich habe da auch mal gewohnt in Wiesbaden. Man
Ja.
denkt immer, das ist der Frosch, ist aber der Kaffee.
Ah, okay, sehr gut.
Die Fabrik daneben.
Das habe ich noch nicht durchdrungen, aber jetzt weiß ich es. Lass uns noch mal die Kurve zu eurem Preis kriegen. Und zwar wurde ja letztes Jahr der Preis in noch in 6 Kategorien vergeben und dieses Jahr sind es nur noch 3, habe ich gesehen. Warum habt ihr euch denn für diese Umstrukturierung entschieden?
Wir haben das konsolidiert. Wir haben gemerkt, dass im letzten Jahr die Bewerber auch manchmal so ein bisschen lost waren. Was sind wir denn eigentlich? Wo bewerben wir uns eigentlich? Wo ist das richtige und geeignete Gefäß? Da gab es ganz viele Rückfragen. Und wir haben es im letzten Jahr ja so ein bisschen gegliedert nach dem, was sie tun. Jetzt gucken wir mehr, wer sie sind. Also ist es ein Verein? Ist es ein Profi- oder Amateurorientierter Verein oder von der Rechtsform ein solcher oder ein solcher? Oder ist es ein Unternehmen? Und im Grunde haben wir es damit schon abgedeckt. Wir haben dann die Tür aufgemacht für Kommunen. Und dann gibt es ja noch so öffentlich-rechtliche Einrichtungen, Institutionen, die nicht so richtig zum einen und nicht so richtig zum anderen gehören. Die nehmen wir dann auch mit und die packen wir dann da rein, wo wir glauben, dass sie die größeren Chancen haben. Und dann haben wir geschaut, was machen die? Sind Sie in Ihrem Verein als solchem aktiv oder gehen Sie darüber deutlich hinaus, indem Sie Sportveranstaltungen machen? Das war eine eigene Kategorie uns wert. Die Veranstaltungen sind dann doch noch ein bisschen anders ausgerichtet. Da ist dann auch die Strahlkraft, dann ist die Multiplikation da. Und das Dritte sind eben Produkte. Das ist knallhart. Das sind im Regelfall Unternehmen, manchmal Kooperationen, die dann im Sportproduktebereich versuchen, besser zu werden.
Und letztes Jahr wurde ja auch ein Ehrenpreis vergeben, und zwar an Sebastian Vettel, der ja ehrlich gesagt nicht unbedingt dafür bekannt ist, einen sonderlich nachhaltigen Beruf ergriffen zu haben, so als Rennfahrer, der ganz, ganz viel Benzin verbrennt. Warum hat er diesen Preis trotzdem erhalten?
Ja, das ist eine Frage. Da haben wir auf die Mütze gekriegt. Damit haben wir auch ein bisschen gerechnet. Sebastian Vettel ist ein, also so habe ich ihn kennengelernt, jemand, der in den letzten Jahren seiner Karriere, die nun wirklich darin bestand, im Kreis zu fahren und CO2 zu emittieren, und zwar so viel wie es geht pro Kilometer, ins Zweifeln gekommen ist. An vielen Themen hat er sich festgebissen, unter anderem eben auch am Thema Nachhaltigkeit. Das kann man nachvollziehen. Und er hat sich nicht zuletzt deswegen entschlossen, seine Profikarriere zu beenden, weil ihm genau an der Stelle Zweifel gekommen sind. Und er sich begonnen hat, quasi mit dem Gegenteil zu befassen, da auch Zeit zu investieren, da Hirnschmalz zu investieren, nämlich sich die Frage zu stellen, was kann er für Nachhaltigkeit tun? Das sind kleine Schritte. Wenn man genau hinschaut, ist das noch nicht riesig. Aber er ist jemand, der den Begriff der Transformation, wenn man so will, im engen Sinne verkörpert. Da ist einer, der geht von A nach B, der geht von einer, sagen wir mal, negativen, sehr negativen Bilanz, geht Schritte in Richtung einer positiven Bilanz. Das wollten wir gerne abbilden. Wir haben den Film, den wir über ihn produziert haben, so angelegt, so ein bisschen als Zweifler, der jetzt schaut, was kann er gut machen, was kann er richtig machen und wie kann er viel davon tun. Das hat für uns gerechtfertigt, ihm den Preis zu geben. Und wir haben als Laudator jemanden versucht zu finden, der ganz radikal zu den Guten und Richtigmachenden gehört. Michael Braungart, den Erfinder von Cradle to Cradle. Und wir haben ihn gefragt, kann er das vertreten? Kann er vertreten, da eine Laudatio zu halten auf jemanden, der, genau wie du sagst, sich nicht wirklich durch Nachhaltigkeit in seinem Berufsleben hervorgetan hat? Er hat gesagt, ja, das mache ich. Und er hat eben genau diesen Zugang gefunden, den ich gerade beschrieben habe. Und wir beobachten jetzt mit großem Interesse, wie es bei Sebastian Vettel weitergeht.
Gibt es in diesem Jahr auch wieder einen Ehrenpreis?
Ja.
Ja, aber der wird natürlich noch nicht verraten, an wen der gehen wird.
Möchte ich noch nicht so gern
Kann
verraten.
ich nachvollziehen.
Da versuchen wir so ein bisschen zu staffeln. Wir geben immer so ein bisschen in Etappen und in Häppchen unsere großen Namen bekannt, um damit auch so ein bisschen Medienaufmerksamkeit hochzufahren, so Step by Step. Gib uns da noch ein bisschen Zeit.
Dann lass uns doch mal auf die Nominierten von diesem Jahr gucken. Die stehen ja schon fest und die kann man sich ja schon online auf eurer Website ansehen. Wie gesagt, es gibt 3 große Oberkategorien: Sportvereine, Sportveranstaltungen und Sportartikel. Dann lass uns da doch einmal reingehen vielleicht. Welche Sportvereine sind denn dieses Jahr mit dabei? Und was machen die vor allen Dingen?
Wir haben die Sportvereine gegliedert nach Profis und Amateuren. Das ist wirklich eine ganz, ganz bunte Vielfalt zu sehen bei den Sportvereinen und Verbänden. Da sind natürlich Fußballclubs dabei, da sind Stiftungen dabei, da sind Initiativen von Sportvereinen dabei. Das ist wirklich ein Kessel buntes. Sehr schön.
Ich habe gesehen, wo wir gerade bei Profifußball sind. Ich weiß, wir haben gesagt, es sollte man eigentlich nicht überbetonen, aber in dem Fall fand ich es irgendwie ganz spannend, dass Hannover 96 mit dabei ist, die sogenannte Social Kiosks in Hannover eröffnet haben oder besser gesagt die vorhandene großzügige Kiosk-Infrastruktur nutzen. Was passiert denn da?
Also Hannover ist bekannt für seine Bütchen. Da gibt es 300 Stück in der ganzen Stadt, eine richtige Hochburg, kann man sagen. Und Hannover 96 nutzt diese Infrastruktur mit Angeboten, mit niedrigschwelligen Angeboten, bei denen sich jeder beteiligen kann, wo die Menschen unterschiedlichster Art zusammenkommen können und an nachhaltigen Projekten von Hannover 96 teilhaben. Hintergrund ist, dass man auf diese Weise quasi die Arme ausbreiten kann für Menschen unterschiedlichster Art, die ohne Schwellenangst sehr schnell Zugriff haben können auf solche Projekte. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, dort für Menschen mit sozialen Schwierigkeiten kostenloses Wasser zu bekommen und Hygieneartikel. Das hat der Jury gut gefallen.
Also quasi so eine, ja, Anlaufstelle für Menschen aus allen Schichten, die dort eben das bekommen, was sie gerade benötigen, kann man das so sagen.
Absolut.
Und ich habe gesehen, dass der Deutsche Hockeybund auch zu den Dominierten gehört. Und das fand ich sehr interessant, weil sie quasi Inklusionsangebote für Menschen mit geistig Behinderung schaffen. Also tatsächlich spielen dann dort quasi Menschen ohne Behinderung und Menschen mit einer geistigen Behinderung zusammen in einer Mannschaft, oder?
Das ist die Neuerung, die uns auch schon im letzten Jahr gut gefallen hat. Dort waren einige Preisträger aus diesem Bereich von der Jury ausgewählt worden. Das Thema Inklusion hat sich früher sehr stark dadurch abgespielt, dass die Menschen mit Behinderungen untereinander blieben, dass sie zwar Angebote bekamen, aber untereinander blieben. Und die wahre Inklusion findet ja erst statt, wenn es eine gute Durchmischung gibt, wenn sie eben mit den anderen Sportlern ohne Behinderung irgendwelcher Art zusammenkommen und zusammenspielen, womöglich sie sogar trainieren. Das hatten wir im letzten Jahr. Das hat uns hier gut gefallen. Das macht der Deutsche Hockeybund exemplarisch und ist deswegen nominiert.
Total cool. Ich habe gerade heute Morgen eine Folge Markus Lanz zu diesem Thema gesehen. Da saß so eine Runde von Parasportlerinnen und Sportlern und die haben auch gesagt, eigentlich würden sie am liebsten mit ja, nicht behinderten Menschen zusammen sozusagen in den Wettkampf gehen, weil sie sagen, warum sollten wir uns nicht mit denen messen oder da zusammen im Boot sitzen? Eigentlich ist das doch eine tolle Sache. So eine eigene Veranstaltung hat zwar auch ihren Reiz, aber eigentlich ist es doch cooler, wenn wir das alles zusammen machen und dadurch so richtig die Barrieren abbauen. Deswegen hat mir die Idee oder diese Nominierung irgendwie besonders gut gefallen, weil das für mich auch so sehr, sehr greifbar war und ich
Absolut,
denke, es
zumal
könnte
Menschen
richtig gut
mit
sein.
bestimmten. Entschuldigung.
Alles gut, das könnte richtig gut sein, einfach habe ich gesagt.
Ja, zumal Menschen mit Behinderungen ja häufig in anderer Weise extreme Fertigkeiten entwickeln, extreme Talente kultivieren, um eben ihre Behinderung auszugleichen und da oftmals stärker sind als Menschen ohne Behinderung. Und da sind solche Wettkämpfe spannend. Und das finden wir auch gut. Diese Tendenz ist richtig und das wollen wir gerne mit unseren Möglichkeiten befördern.
Wie sieht es denn bei Sportveranstaltungen aus? Da ist ja zum Beispiel die Europameisterschaft nominiert, die dieses Jahr in Deutschland stattfand. Was haben die denn besonders gut gemacht? Weil ehrlich gesagt, wenn ich jetzt an so eine große Sportveranstaltung denke, wo Leute aus ganz Europa nach Deutschland sozusagen kommen und da wahrscheinlich geflogen sind oder auch viel Bahn gefahren sind, einfach viel Bewegung drin war, die dadurch befördert wurde, denkt man ja erstmal wahrscheinlich nicht so die beste Ökobilanz.
Also, das ist natürlich immanent, das ist drin. Wer eine Sportveranstaltung will und eine mit Stimmung, eine mit Publikum, der muss eben akzeptieren, dass dieses Publikum sich auf die Reise macht. Und wenn es eine tolle und gut gemachte Sportveranstaltung ist und eine in einer Sportart, die beliebt ist, dann machen die sich eben auf längere Reisen, um dorthin zu kommen. Das ist eingebaut, das ist immanent. Jetzt kommt die große Aufgabe. Die große Aufgabe hat sich hier bei der UEFA Euro 24, aber eben auch bei der Olympiade eigentlich realisiert in vielen, vielen, vielen kleinen Tätigkeiten, in vielen kleinen Aktionen, in vielen kleinen Stellschrauben, an denen man drehen kann, um Nachhaltigkeit in so große Veranstaltungen hineinzukriegen. Du hast völlig recht, die große Krux ist, wie bei den allermeisten Veranstaltungen übrigens, der große Negativfaktor, die Anreise der Fans oder die Anreise der Konzertbesucher. Das ist aber drin. Man darf der Veranstaltung das nicht zum Vorwurf machen, sondern muss dann gucken, was haben Sie sonst noch so gemacht? Und da haben wir eben die Bewerbung gelesen von der UEFA. Die Teams wurden mit Bus und Bahn transportiert und man hat eine Steigerung von 25% hinbekommen gegenüber der letzten Euro, dass eben die Teams nicht individuell gereist sind, sondern einfach smarter. Und da gibt es eben ganz viele Hebel und insgesamt, die endgültigen Zahlen liegen noch nicht vor von der UEFA, insgesamt ist das ein bemerkenswertes Ereignis gewesen.
Lass uns doch mal auf die letzte Kategorie schauen, nämlich die Sportartikel. Wer hat sich denn da hervorgetan?
Also da gibt es ganz unterschiedliche Bewerbungen, auch Artikel aus unterschiedlichsten Bereichen. Da geht es in der Hauptsache um das Material. Wie wird das Material gewonnen? Ist das was Seltenes? Ist das Holz, was man verwendet, zertifiziert? Sind die Ressourcen, die man einsetzt, smart gewählt? Ist die Lieferkette nachverfolgbar? Beispielsweise Löffler, um einen der größeren Bewerber zu nennen, legt Wert in der Bewerbung darauf, dass die Lieferkette eben besonders transparent ist und der Kunde sieht, welchen Weg das Produkt gemacht hat und wie es zusammengesetzt ist, das er erwirbt. Das ist ein Trend und es ist sehr richtig, dass die Konsumenten an dieser Stelle eingebunden werden. Die werden mündiger gemacht, die werden informiert und auf diese Weise in die Lage versetzt, sich zu entscheiden zwischen Produkten, die vielleicht am Ende das Gleiche können. Dann wählen sie das, was sie besser kennen, was sie besser verstehen und was sie nachvollziehen können. Und da ist das ein Beispiel und deswegen nominiert.
Wie ist das eigentlich? Jetzt habe ich, als ich mir so die Übersicht angeguckt habe, ich bin ja sehr drinne so in dieser Nachhaltigkeitsbubble, sag ich mal, da habe ich tatsächlich jetzt außer TipTap e.V. Niemanden so von den, ich sag mal, üblichen Verdächtigen im Sportbereich gesehen, wo ich jetzt sage, ach ja, diese Brand, die kenne ich irgendwie. Liegt das dann daran, dass sich die selber so initiativ nicht bewerben? Oder sagt man eben, oder sagt ihr eben in der Bewertung, naja, hier, der Hebel spielt eben auch eine Rolle und deswegen kommen da vor allen Dingen so größere Unternehmen rein.
Ich glaube, gerade bei diesen Sportprodukten dieses Jahres ist es nicht der große Hebel. Da sind ja, wenn man genau hinschaut, nicht viele größere. Da fehlen eben die bolden Namen. Das kann viele Gründe haben. Es kann der Grund sein, dass sie sich nicht beworben haben. Es kann der Grund sein, dass das, womit sie sich beworben haben, im Assessment und in der Jury nicht standgehalten hat. Dass man also gesagt hat, für einen, ich will jetzt keine einzelnen Namen nennen, aber für einen so Big Name ist das ein verdammt kleiner Move. Das haben wir oft in der Jury, dass da richtig große Namen sind. Und als Veranstalter denke ich natürlich, ja, wie schön, wenn wir so einen berühmten Namen haben bei unseren Preisträgern. Da sagt die Jury, nö, der könnte mehr. Der hat Kohle, der hat Ressourcen. Warum treten die nicht mit breiterer Brust im Feld Nachhaltigkeit auf? Und dann scheinen die eben nicht an der Stelle auf. Im Großen und Ganzen, lass mich das vielleicht noch sagen, wählt unsere Jury am Ende immer einen guten Mix aus üblichen Verdächtigen, wie du sie nennst. Genauso würde ich das auch bezeichnen. Es gibt eben Namen, an denen kommt man nicht vorbei. Die haben bei uns alle Preise gewonnen und das schon seit vielen Jahren. Wenn ich im Bereich Textil denke, denke ich an VD.
War auch mein erster Gedanke tatsächlich.
Von Dewitz steht dafür. Die hat natürlich bei uns im letzten Jahr sogar 2 Preise gewonnen. Also die werden natürlich berücksichtigt und sehr geschätzt. Aber manchmal gibt es eben auch ganz kleine, die was Gutes machen. Und manchmal sind es eben auch ganz große, die nicht alles gut machen, wo man aber sagt, das ist ziemlich gut.
Sehr, sehr spannend. Lass uns zum Abschluss noch einmal ein bisschen in die Zukunft blicken. Die Verleihung des Preises findet im November statt. Und was haben denn die Nominierten eigentlich davon zu gewinnen? Außer Ruhm und Ehre natürlich.
Ach, das mit dem Ruhm und der Ehre. Also, was wir versuchen, sind 2 Sachen. Das eine ist, Ihnen eine schöne Veranstaltung zu bereiten. Als wir begonnen haben vor 17 Jahren, war das so das Asset, was ich persönlich auch im Gepäck hatte, weil das meine berufliche Laufbahn eben war. Ich habe fürs Fernsehen gearbeitet viele Jahre. Ich habe in der Unterhaltungsredaktion begonnen vor vielen, vielen Jahren, vor über 30 Jahren und bin so ein bisschen mit Shows im weiteren Sinne sozialisiert und mit Preisverleihungen, in denen auch was glitzert. Und ich habe diese Art zu feiern, ein bisschen übertragen in den Nachhaltigkeitsbereich. Dafür haben wir in den ersten Jahren auch wieder auf die Mütze bekommen. Da haben viele gesagt, das geht doch gar nicht. Ihr macht eine Gala, da ist leckeres Essen, da ist eine Bühne, wo es auch glamourös zugeht. Passt denn das überhaupt zum Feld der Nachhaltigkeit? Es passt insofern, als man die Akteure, die man erreichen will, dann besonders gut erreicht, wenn man ihnen etwas anbietet, wo sie gerne hingehen. Die ganz Eingefleischten, die gehen überall hin, weil sie das interessiert und sie intrinsisch motiviert sind. Andere, die man gewinnen will für den Sektor, die man interessieren will, die man nach und nach zur Nachhaltigkeit bewegen will, denen muss man meines Erachtens eine Veranstaltung bieten, die sie auch jenseits der Inhalte zumindest auch interessiert und anzieht. Deswegen gibt es bei uns, ich nehme den Begriff nicht so gerne, aber es ist eine Gala. Es ist wirklich, es sind die Stilmittel, die man von Fernsehpreisverleihungen kennt. Wir machen das mit Absicht und wir machen das so gut, wie wir irgendwie können und finanzieren können. Es gibt vegetarisches Essen, es gibt keinen Bühnenbau, es gibt nur Projektionen. Also wir passen auf an allen Stellen, wo wir können, nachhaltig zu produzieren. Es werden bei uns nachhaltige Boxen, soweit das geht, nachhaltige Beleuchtungskörper eingesetzt. Das machen wir, glaube ich, einigermaßen vorbildlich. Man kann mit gutem Gewissen kommen und einen Abend Spaß haben. Das ist das eine. Und das andere ist, du fragst, was wir davon haben. Wir versuchen, so viel wie möglich Presse hinzulocken. Wir versuchen, so viel wie möglich Aufmerksamkeit auf die einzelnen Projekte zu lenken, damit sie davon profitieren können, dass sie nachgefragt werden, beobachtet werden, dass sie bessere Geschäfte machen mit ihren nachhaltigen Produkten oder dass ein Verein bekannter wird durch vorbildliche Leistung. Das ist das, was wir anbieten können.
Und ich glaube aber, dass das für ganz, ganz viele natürlich auch sehr attraktiv ist und deswegen ja auch so gut genutzt wird, weil ihr habt ja inzwischen wirklich sehr, sehr viele Kategorien, in denen Preise vergeben werden. Und ich denke mal, das spricht auch für das Format und auch dafür, dass das angenommen wird, auch von den, ich sag mal, Hardcore-Ökos, wenn man das so sagen kann, diesen üblichen Verdächtigen, von denen wir eben gesprochen haben, wenn auch so Leute wie oder so Unternehmen wie VD am Ende da mit am
Ja.
Start sind, oder?
Sag mal, die Hardcore-Ökos. Also, vielleicht ein persönliches Wort dazu. Sie sind uns sehr willkommen, weil sie die Treiber des ganzen Spiels sind. Die waren die Ersten, die sind die Eifrigsten und haben deswegen alle Sympathien. Wenn die zu uns kommen, laufen die immer so ein bisschen mit ernsten Gesichtern. Die kommen natürlich, weil sie wollen sich das anschauen. Wir laden sie ein, wir binden sie ein als Referenten in den Jurys überall. Wenn man den Begriff überhaupt nennen darf. Ich würde es mal sehr engagierte Menschen nennen, die die Sache sehr ernst meinen und sich da mit womöglich Fulltime beschäftigen. Und die sind die entscheidenden Treiber des Ganzen. Ich lade Sie herzlich ein zu uns. Wir geben NGOs immer, immer Freikarten für unsere Veranstaltung, einfach, dass sie da sind, dass sie uns bereichern und dass sie uns kennenlernen. Und manchmal muss ich da so ein bisschen Schwellen, Ängste beseitigen. Aber wenn sie dann da sind, gewinnen wir sie im Regelfall mit einem ernsthaften Antritt, den wir zeigen, mit den richtigen Preisträgern, die standhalten, die auch einer kritischen Betrachtung standhalten und am Ende eben auch mit einem guten Glas Wein.
Das klingt doch nach einem guten Angebot, wo sich alle am Ende die Hand reichen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg für die Preisverleihung. Ich bin sehr gespannt, wer am Ende den Preis in der Kategorie Sport oder die Preise, muss man ja sagen, gewinnt und vor allen Dingen auch wer den Ehrenpreis bekommt. Und vielleicht sprechen wir uns ja nochmal an einer anderen Stelle
Wir haben
hier.
da etwas vorbereitet.
Sehr schön.
Okay, ich danke
Dann,
dir.
ich danke dir für deine Zeit. Und ja, wie gesagt, viel Erfolg.
Dankeschön. Bis bald.
Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast.